Wir haben aktuell eine Themenreihe mit der Überschrift Werdet wie die Kinder. Und das ist Teil eines Zitates von Jesus, der das gesagt hat. Und ich glaube, dass Jesus hier sehr ernst genommen werden will, denn er formuliert hier doch sehr scharf. Ah, okay, Entschuldigung, danke für den Hinweis. Wir haben hier vorne auch jemanden, der übersetzt. Wenn noch jemand irgendwie Übersetzung bräuchte ins Russische, Ukrainische, dann kommt, setzt euch gerne noch mit hier vorne dazu. Ja, werdet wie die Kinder, das ist eine Aussage von Jesus. Ich habe das Gefühl und ich bin mir relativ sicher, dass er da sehr ernst genommen werden möchte, denn er verknüpft das mit einer Aussage, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Ich glaube, das mag, wie ein Kind zu sein. Und das lohnt sich auf jeden Fall, das nachzuhören. Und ich glaube, dass unser Glaube, der christliche Glaube, der Glaube an Jesus und der Lebensstil mit Jesus etwas zutiefst Kindliches haben sollte. Ein kindlicher Glaube, eine Beziehung, eine kindliche Beziehung zu einem Papa im Himmel. Und dass das ja ein ganz elementarer Bestandteil des Glaubens ist. Werdet wie die Kinder. Heute möchte ich auch über einen weiteren Aspekt davon sprechen. Aber nimm eine Stelle aus der Bibel, eine ganz andere Begebenheit, eine ganz andere Situation. Jesus lebte ja in Israel. Und es gab eigentlich in Israel fast nur einen großen touristischen Anziehungspunkt. Der Tempel. Ringsrum, da war eigentlich nichts Vergleichbares. Ein Gebäude wie den Tempel in Jerusalem, das gab es sonst in der ganzen Gegend nicht. Da musste man schon nach Ägypten rüberreisen, um die Pyramiden sehen zu können. Aber das war das touristische Highlight. Und hunderttausende Touristen guckten sich den Tempel an und die Pilger zu den großen Festen reisten in die Stadt zum Tempel. Und Jesus auch. Die Bibel berichtet uns immer mal wieder davon, dass er den Tempel besucht. Und es gibt 4 Berichte, wo Jesus den Tempel besucht und ja förmlich ausrastet. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das nicht sogar vielleicht 2 Begegnungen sind oder vielleicht auch nur dieser eine Besuch, von dem uns 4-mal berichtet wird. Aber Jesus wird richtig zornig und wir erleben ihn dort, wie wir ihn sonst gar nicht kennen. Total zornig, richtig aufgebracht, denn er erlebt hier den Tempel wie eine Markthalle, wo während der Predigt Leute da hinten noch am Buffet rumstehen. Nein, Quatsch, da ist dann irgendwie eine Markthalle, da werden Tiere, Opfertiere verkauft, da sind die Geldwechsler, alle machen nur Kohle, einige nutzen den Tempel als Abkürzung, weil man von dem einen Stadtteil zum anderen Stadtteil besser einfach durch den Tempel eben gehen kann. Und es ist ein totales Getöse und Jesus macht sich eine Peitsche, treibt die Tiere raus, schmeißt die Tische um von den Geldwechslern und veranstaltet ein großes Chaos. Und die führenden Leute vom Tempel fühlten sich natürlich irgendwie kritisiert. Denn er hat nicht nur da Chaos gemacht, sondern er hat da auch noch den Leuten ein paar Ansagen gemacht und gesagt, ihr habt hier eine Räuberhöhle draus gemacht, aber mein Haus soll ein Ort sein zum Beten, wo man Gott treffen kann. Und dann setzt er sich da auch noch hin und heilt Kranke. Blinde kommen, Gelähmte kommen und er macht sie gesund. Auch das fanden die führenden Leute irgendwie gar nicht gut, denn erst kritisiert er sie öffentlich total, dann demonstriert er auch noch seine Macht, alle Leute sind total beeindruckt. Und dann kommt noch etwas Drittes dazu, es bildet sich so eine Art Kinder-Fanclub um Jesus, die ganze Zeit ihn anfeuern und feiern. Und die schreien die ganze Zeit durch den Tempel. Und sie schreien, Hosanna dem Sohn Davids, Hosanna dem Sohn Davids. Und dieses Geschrei geht den führenden Leuten dort auch nicht nur auf die Nerven, sondern sie werden richtig sauer. Als nun die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder im Tempel rufen hörten, Hosanna, den Sohn Davids, da wurden sie richtig ärgerlich. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wir hatten mal einen Freak-Urlaub, wo wir exzessiv Fußball gespielt haben. Ein paar erinnern sich vielleicht noch daran. Und es hat sich auch am Spielfeldrand ein Kinder, also zum damaligen Zeitpunkt nur ein Ein-Kind-Fanclub gebildet und uns Fußballer angefeuert und namentlich eigentlich hauptsächlich den Joe Drevenstedt. Und die Parole war, lass den Joe ran, lass den Joe ran, lass den Joe, 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 Joe ran. Aber das 45 Minuten lang. Und immer lauter, lass den Joe ran. Und es hatte wirklich Ohrwurm-Charakter, also das ganze Wochenende, ich hatte nur noch diesen Ohrwurm. Und nebenbei bemerkt, ein kleiner Tipp, was hilft, wenn man einen Ohrwurm hat? Man braucht eigentlich nur ein belegtes Brot mit Schinken. Aber das mal so am Rand. Ja, und solche Ohrwürmer, solche Parolen, die entwickeln sich ja manchmal einfach so. Meine Lieblings-Fangesang ist eigentlich von den nordirischen Fans bei einer Fußball-Europameisterschaft, wo sie vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel einen Song, einen Popsong umgedichtet haben und haben Will Griggs on Fire gesungen, wo dann auch diese Textzeile ist. Na, 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 na. Und immer Will Griggs on fire. Da, 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 Will Griggs on fire. Vor jedem Spiel, nach jedem Spiel, während jedem Spiel, die ganze Zeit, der meistgefeiertste Mensch bei diesem Fußballturnier war Will Grigg. Er ist vielleicht der Name, der am meisten gesungen wurde. Und das, obwohl er keine einzige Sekunde gespielt hat und nur auf der Ersatzbank gesessen hat. Ich fand's total super. Aber wenn du nicht gerade der bist, der angefeuert wird, dann kannst du dir vielleicht auch auf den Keks gehen. Und so ging das auch den führenden Leuten, die fanden das furchtbar. Und ein bisschen ist ja die Frage, was singen die da eigentlich? Hosanna dem Sohn Davids, Hosanna dem Sohn Davids. Wer ist denn der Sohn Davids? Damit ist gemeint, David ist der legendäre König David, ist damit gemeint, der das Königreich ja so zur Blüte gebracht hat. Und es gab so eine Vorhersage, dass irgendwann wird einer seiner Nachkommen, wird der große versprochene König sein, der alles gut machen wird, der eine große Wende bringen wird, der eine Zeitenwende bringen wird. Und er wird einer seiner Söhne sein. Das wird der versprochene Retter sein, der Messias sein. Und das meinen die mit dem der Sohn Davids. Kurze Überlegung, woher hatten sie das? Bei Will Grigg ist die Vorlage ein Popsong. Bei unserem Freakurlaub, da war das eine eigene Kreation. War das eine eigene Kreation der Kinder? Oder haben die das irgendwo geklaut? Ich glaube, sie haben das geklaut. Denn am Tag vorher, als Jesus nach Jerusalem kommt, kommt er mit einer riesen Menschenmenge. Und auch hier lesen wir, dass die Leute ihn gefeiert haben. Die nächste Stelle einmal. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Das war ihr Schlachtruf. Und die Kinder waren natürlich auch mit dabei. So ein Riesentross da vorne singen das welche, da hinten grölen das welche. Und die Leute haben ihre Kleider, die meisten von haben irgendwie Mäntel ausgezogen und die Straßen waren ja nicht asphaltiert, sondern es war staubig, es war heiß und Waschmaschinen waren auch noch nicht erfunden. Irgendwie war das schon echt ein Zeichen, wenn du deine Klamotten dahin legst und dann kommt Jesus mit einem Esel, worauf er geritten ist und latscht da drüber und dann noch die Menschenmenge hinterher. Vielleicht einige barfuß mit richtig verschwitzten Füßen. Möchte ich nicht wissen, wie der Mantel hinterher gerochen hat. Aber ich glaube, dass die Kinder diesen Fangesang da aufgeschnappt haben. Hosanna dem Sohn Davids. Jawohl. Und zurück zu der Szene zu den Kindern. Die Schriftgelehrten, die führenden Leute im Tempel, hat das sehr geärgert. Und sie fragen Jesus Folgendes. Einmal der nächste Klick. Ihr lieben Techniker, könntet ihr einmal klicken? Danke. Und die Schriftgelehrten, die fragen ihn, hörst du überhaupt, was die hier sagen? Und Jesus antwortet, ja. Und er stellt ihnen eine Frage, und diese Frage ist schon fast so ein bisschen, also man merkt, die Stimmung ist ganz schön aufgeheizt. Und eine Frage an euch, habt ihr eigentlich nie gelesen, dass in der Bibel steht, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir ein Lob? Und er zitiert hier eine, geht davon eigentlich aus, man, ihr müsstet doch diese Bibelstelle kennen. Das steht doch in der Bibel, aus dem Mund der Säuglinge und Kinder schaffst du dir ein Lob. Das solltet ihr doch kennen. Und tatsächlich, es steht auch in der Bibel, es steht in Psalm 8, Vers 3. Und dort steht, dass Gott sich aus dem Mund von Kindern und Säuglingen ein Lob erschafft. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass wir mehr Kinderlieder oder vielleicht nur noch Kinderlieder im Gottesdienst singen sollten? Oder sogar auch nur noch Bewegungslieder? Ich weiß, dass einige das sehr, sehr lieben, aber die meisten nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das heißt, dass wir jetzt nur noch Kinderlieder singen sollten. Aber ich glaube, dass Gott in dir, in deinem Mund ein Lob erschaffen möchte, was etwas Kindliches hat. Und ich glaube, dass das altersunabhängig ist. Vor ein paar Wochen war ich in England, in Watford, hatte dort so ein verlängertes Wochenende. Das war so eine christliche Konferenz und wir haben unglaublich viel Lobpreis gehabt. Und es war echt toll. Und mich haben ganz viele Dinge dort berührt, aber unter anderem haben mich auch zwei Situationen total berührt. Es waren auch ganz viele ältere Leute da. Also ältere Leute meine ich jetzt so Leute so 70 plus, so keine Ahnung wie Uli. Und die, da war ein Ehepaar und die, und ich erinnere mich an den Mann, der ging richtig so ab im Lobpreis. Und er war so, ja, vielleicht so ein bisschen wie wir Deutschen, ein bisschen rustikal von den Bewegungen her, so ein bisschen abgehackt, als wäre es Marschmusik, die da laufen würde. Aber er war so richtig mit dabei und preist den Herrn und natürlich auf Englisch und dann auch die Hand so hoch. Aber er war total mit dabei. Es war so richtig von Herzen. Und ein anderer älterer Mann auch, ich glaube Ende 70, der in der letzten Reihe saß oder sich noch hinter die letzte Reihe gestellt hat und für seinen Gott am Tanzen war. So ganz für sich und für seinen Herrn. Und das war so ein bewegendes Bild, das war keine Show, das war wirklich von Herzen. Und mich hat das total berührt. Ich glaube, das war ein Lob, ein kindliches Lob, was Gott in seinem Mund erschaffen hat. Warum will Gott das machen? Warum will Gott aus deinem Munde eigentlich gerne sich ein Lob erschaffen? Warum eigentlich? Oder warum von mir? Und bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich gerne noch eine ganz kleine Bemerkung sagen, die ich auch wichtig finde. Ich glaube, dass so, wenn jemand einen von Herzen Gott anbetet, dass man das nicht nur äußerlich erkennen kann. Bei diesen beiden Männern konnte man das äußerlich erkennen. Es gibt aber auch Leute, da denkt man, die hängen da quasi so apathisch gerade auf ihrem Stuhl, da geht gar nichts mehr oder so. Die sind voll im Lobpreis, auch wenn man nur so ein totales Passivität erstmal nach außen ist. Die sind trotzdem bei ihrem Herzen total dabei. Also es ist nicht die Form, die das entscheidet. Aber warum will Gott sich überhaupt so ein Lob aus seinem Mund erschaffen? Und die Antwort finden wir auch im Psalm 8, Vers 3. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du, nochmal zurück, hast du ein Lob bereitet. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Warum? Um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Ein bisschen strange, oder? Was soll das denn jetzt heißen? Gott möchte aus deinem Mund ein Lob erschaffen. Warum? Damit das, was dich bedrängt, aufgehalten werden kann. Das, was dich beleidigt und fertig machen will, dass dem Einhalt geboten wird, dass es zum Schweigen gebracht wird, dass der Feind aufgehalten wird. Ich stelle mir das mal so vor, wir werden irgendwie, keine Ahnung, da kommt jetzt hier so ein fieser Mob und will uns angreifen und wir sagen, ja, was machen wir jetzt? Okay, wir reaktivieren Uli mit der Gitarre und wir singen das Kinderlied Depp, Depp, Del, Du, Bau. Depp, Depp, Del, Du, Bau. Und der Text ist wirklich zu Herzen gehend. Er geht Depp, Depp, Del, Du, Bau. Depp, Depp, Del, Du, Bau. Und dann geht's weiter mit Bada, Bada, Bascha, Ba, Bada, Bascha, Ba. Dann wird's aber auch nochmal deutsch. Wir singen für unseren Gott, wir singen für unseren Gott, wir singen für unseren Gott immer wieder. Und das soll die Feinde aufhalten? Das soll die Bedränger aufhalten? Das soll das aufhalten, was dich fertig macht? Ja, genau das. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Merkwürdig, aber ich glaube wirklich, dass das Feinde abhält. Man kann diesen Vers, der wird in den unterschiedlichen Bibelübersetzungen ganz unterschiedlich übersetzt. Und man kann ihn auch zum Beispiel so übersetzen, wie auf der nächsten Folie. Da steht nicht, du willst ein Lob aus dem Munde von Kindern und Säuglingen erschaffen, sondern du willst ein Bollwerk aus dem Mund von Kindern und Säuglingen erschaffen. Andere sagen, du willst eine Macht erschaffen oder eine Mauer erschaffen, die dem Feind Einhalt gebietet. Und Leute, genau so habe ich das auch schon erlebt. Ich habe das hier schon mal erzählt, aber so eine Begebenheit, die mir noch total gut in Erinnerung ist. Ich hatte in meiner anderen Arbeitsstelle eine Situation, wo ich mich sehr benachteiligt fühlte, sogar sehr in meiner Ehre verletzt fühlte. Und ich war richtig sauer. Ich war richtig sauer. Ich war so zornig, dass ich am Freitag, wo diese Situation auf der Arbeit war, um 18 Uhr ins Bett gegangen bin. Da ging nichts mehr. Ich war so sauer. Ich habe mich so angegriffen gefühlt. So angefeindet gefühlt. Und das hing auch noch so ein bisschen damit zusammen, dass ich auch noch dachte, Mann, eigentlich habe ich jetzt hier auch Nachteile in meinem anderen Job, weil ich so viel in der Gemeinde arbeite. Ich setze mich für Jesus ein und dann habe ich auch noch Nachteile dadurch. Und am nächsten Tag war Samstag, da ging es mir immer noch nicht besser. Ich war total sauer. Und dann sollte ich noch was für die Gemeinde vorbereiten. Ja, toll, ich glaube, ein Kindergottesdienst. Ja, super. Mit der Stimmung, ja, so schlecht möglich, wie es nur möglich sein könnte. Und ich bin dann hier in den Kultschock gefahren. Ich war oben im Faltwandraum. Und dann habe ich irgendwie da erstmal ein bisschen rumgeschimpft. Das ist auch eine Art von Beten. Und das ist vollkommen okay. Und dann habe ich empfunden, dass Gott zu mir redet und sagt, mach Lobpreis. Sing mir ein Lied. Lob meinen Namen. Und ich habe gedacht, wirklich? Also es gibt vielleicht wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt in meinem Leben, als jetzt heute Lobpreis zu machen. Weil wenn ich mich je nicht danach gefühlt habe, jetzt Halleluja zu singen, dann heute. Aber ich habe mir vorgenommen, eigentlich dann versuchen zu wollen, Gott gehorsam zu sein und darin auch gerne besser zu werden. Und ich habe angefangen, in dieser Stimmung Gott zu danken. Für das, was er Gutes getan hat. Für das, was er heute Gutes für mich tut. Für das, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist. Für die Zukunft, die er mit mir haben wird. Für all das, was er für mich ist. Für das, was er für mich empfindet. Und es hat sich ein Bollwerk entwickelt. Es hat sich eine Macht entwickelt. Es hat sich wie eine Mauer entwickelt, die Stimmung tatsächlich um 180 Grad gedreht hat. Um 180 Grad heißt einmal komplett in die andere Richtung. Während ich in diese Zeit reingegangen bin mit totalem Zorn, mit totalem Frust, mit totaler Enttäuschung, bin ich plötzlich, war ich sowas von gut drauf. War ich schon fast euphorisch, war ich dankbar. War das Problem auf der Arbeit gelöst? Nein, war es nicht. Das war immer noch da. Aber ich war verändert. Es hat mich, mein Innerstes, nicht mehr angegriffen. Es hat mich nicht mehr fertig gemacht. Es war eine Mauer, wo ich sagen konnte, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Es ist wie angefeindet zu werden und zu sagen, so, hier macht das Ganze jetzt stopp. Und dieses Lob, Gott möchte deswegen ein Lob in deinem Mund erschaffen, ein kindliches Lob, weil es dich schützt, weil es wie ein Bollwerk ist, wie eine Mauer um dich herum, wie eine Macht. Und unsere christliche Geschichte ist voll von solchen Storys. Wir singen manchmal das Lied von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und er hat das geschrieben in einer absolut bösen Zeit. Wir singen dieses Gedicht von Edith Stein. Ohne Vorbehalt und ohne Sorge lege ich meinen Tag in deine Hand. Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, sei mein Gestern, was ich überwand. Eine Frau, die auch im KZ gestorben ist und Lieder geschrieben hat in bösen Zeiten und Lieder gesungen hat in bösen Zeiten. Wir werden gleich noch ein paar Lieder singen von Sklaven, die das Lied singen, We shall overcome, wir werden Sieger sein. Die wie eine Grenze, okay, wir haben hier massive Probleme, die gehen auch dadurch nicht weg, aber bis hierhin und nicht weiter. Es greift nicht unser Innerstes an, es greift nicht unser Herz an. Mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Das ist geschützt. Das geht dort jetzt nicht rein. Die ersten Christen im ersten Jahrhundert hatten fürchterliche Probleme unter Kaiser Nero und wurden mit Öl übergossen und angezündet und bei Neros Gartenpartys in so Käfigen als Gartenfackeln abgefackelt. Was haben sie gemacht? Sie haben Gott Loblieder gesungen. Loblieder und Loblieder. Und es hat irgendwie ihr Rückgrat nicht gebrochen. Und irgendwann hatte auch Nero die Nase voll von diesen Fackeln, die singen und sich quasi über ihn wie lustig machen, weil sie immer noch Gott anbeten und nicht ihn als Gott, sondern den einzig wahren Gott. Er konnte sie nicht brechen dadurch, er konnte sie nicht angreifen dadurch, nicht ihr Innerstes. Mitten im Jetzt. Und vielleicht denkst du ja, okay, das klingt aber jetzt ein bisschen so wie auf Knopfdruck, oh, jetzt fröhlich sein. Und ein bisschen meine ich das auch so, ja. Das funktioniert beim Karneval hervorragend, das funktioniert bei Partys hervorragend, das funktioniert mit Alkohol hervorragend oder mit irgendwelchen anderen Aktionen, Fußballspielen, wo man sagt, jetzt ist Fußball und oder jetzt sind wir alle, jetzt feuern wir unsere Mannschaft an. Ja, manchmal funktioniert das auf Knopfdruck und kann sich das vornehmen, jawohl, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt trotzdem, egal ob der Tag gut war oder schlecht war, ich mache es heute, egal wie der Tag heute war. Was heißt denn jetzt eigentlich Hosianna? Das habe ich noch nicht erklärt. Und vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt. Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna dem Sohn Davids. Das haben die Kinder gesungen. Und was heißt das eigentlich? Und das finde ich total interessant. Das ist ja kein deutsches Wort. Es ist ein aramäisches Wort. Dann wurde es das irgendwie in Hebräisch übersetzt und in Griechisch und so weiter. Hosianna. Und Hosianna ist eigentlich der Ruf von Menschen, die total am Ende sind mit allem. Es sind eigentlich wie zwei Wörter. Es heißt eigentlich übersetzt, hilf bitte. Hilf mir bitte, hilf mir bitte. Das heißt Hosianna. Es ist ein Ruf für die Leute, die völlig down sind und am Boden zerstört, wo es vielleicht so, wo man sagen kann, da reicht es gerade noch für ein Gebet, hilf mir. Bitte. Und dieser flehende Ruf hat sich bei Jesus irgendwie umgewandelt und eigentlich auch im Laufe der Zeit zu einem Jubelruf. Jesus ist der, der mir hilft, der mir geholfen hat, der mir heute hilft, das durchzustehen und der mir morgen erst recht helfen wird. Und irgendwie ist es beides. Genau wie heute an diesem Tag. Ich habe das eingangs gesagt, ist das für mich ein Tag, wo ich mich freue. Heute mein Geburtstag. Wir können hier zusammen feiern. Ist aber auch gleichzeitig der Tag, wo einer meiner bittersten Tage meines Lebens, wo einer meiner besten Freunde gestorben ist. Und auch heute Morgen in diesem Gottesdienst und eigentlich in jedem Gottesdienst ist das beides so nah beieinander. Leute, die Hosianna rufen, weil sie sagen, ach Herr, hilf mir doch bitte. Und es vielleicht gerade noch für dieses Gebet reicht. Und Leute, die Hosianna rufen, sagen, jawohl, Gott hat mir geholfen. Juhu, gerade alles super. Irgendwie ist beides im Raum. Und irgendwie auch beides richtig. Und wir freuen uns mit den Leuten, die gut drauf sind. Und wir sind traurig mit den Leuten, die gerade leiden. Letzter Gedanke. Ich fand das auch noch toll, nochmal kurz auf diesen Einzug, wo Jesus nach Jerusalem geht, auf dem Esel, die ganzen Klamotten ausgebreitet werden und eine riesen Partystimmung ist und die Leute ihn da feiern. Auch das ging den führenden Leuten, auch das fanden die überhaupt nicht gut. Und vielleicht ist das auch so, wenn du jetzt anfängst auch zu sagen, jawohl, ich gehe auch einen Schritt, dass ich auch so damit einstimme in diese Meute. Ich stelle mir das so vor, so ein riesenlanger Tross von Leuten, die mit Jesus da einziehen und dann hast du Leute, die richtig mitsingen und ein paar, die so ein bisschen verhalten sind und du sagst, okay, ich gehe einen Schritt weiter und ich murmel immerhin schon mal mit. Es dauert nicht lange, dann kommen irgendwelche Kritiker, die sagen, oh, das ist aber doch doof. Das war auch hier so. Könnt ihr mal die Lukas-Stelle einmal auf die Folie bringen? Dort steht, sie riefen, das ist wieder die Menge, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Frieden und Ehre in der Höhe. Jetzt kommt die Kritik. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, weise deine Jünger zurecht. Aber das ist ja wohl echt ein bisschen übertrieben. Sie haben fast die Feuerwehr rufen. Und er erwiderte, ich sage euch, wenn die schweigen, dann werden die Steine schreien. Und keine Ahnung, vielleicht hat er damit auch gemeint, Leute, merkt ihr nicht, dass das hier gerade so ein bisschen, gerade nicht zu stoppen ist hier, so dieser Mob irgendwie. Was soll ich machen irgendwie? Wenn die aufhören, dann fangen die anderen wieder an. Aber vielleicht heißt es das auch wirklich, wenn du schweigst, dann muss halt irgendwann ein Stein schreien an deiner Stelle. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte, also an meiner Stelle soll eigentlich kein Stein schreien müssen. So, da will ich lieber selber mitmachen und selber schreien. Ich lade dich ein, also erstmal euch Musiker an eure Instrumente zu gehen. Und ich lade euch ein, als Gottesdienstbesucher, einfach mir zuliebe, jetzt beim Lobpreis mitzusingen. Und nein, wenn ihr es schon Gott nicht zuliebe tut, nein, Quatsch. Oh, jetzt baue ich hier wirklich Druck auf. Ich sehe schon gerade ein paar ganz kritische Ecken. Nein, aber lasst uns das doch machen. Dass Gott ein kindliches Lob in deinem Mund erschafft. Es wird dich schützen. Es wird die Anfeindung und den Problemen und den Schwierigkeiten, denen du ausgesetzt bist. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Gratulation. Ich möchte mehr von dir, von Leuten wie dich kennenlernen. Aber wenn du genau weißt, was damit gemeint ist, dann ist das echt gut. Das kann das zum Einhalten bringen. Das kann das zum Stoppen bringen. Sogar heute Morgen. Deswegen, genau, ich hoffe, ihr habt ein energiegeladenes Lied. Alle, die gesundheitlich, wo es möglich ist, steht doch mal auf und lasst uns ein bisschen den Herrn loben.
Oh, ja.
Amen.